In dem Arbeitszimmer eines Pastors. Die Telefonanlage ist irgendwie zusammengebrochen und irgendjemand vom Störungsdienst war gerade da und reparierte das Telefon. Währenddessen waren zwei Kollegen des Pastors noch mit da. Die saßen zu dritt dort im Amtszimmer und diskutierten darüber, wie doch die richtige Gebetshaltung wäre. Und der eine meint, im Knien ließe es sich am besten beten, das sei die einzig richtige Haltung, die man vor Gott einnehmen könnte und sollte, wenn man betet. Der andere erklärt, dass er am besten im Stehen beten kann. Im Stehen und dann die Hände erhoben zu Gott, das würde doch das Flehen, aber auch die Sehnsucht und die Bedürftigkeit vor Gott am deutlichsten ausdrücken, wenn man steht und die Hände nach oben streckt. Der dritte, der war noch anderer Meinung. Für ihn war die richtige Gebetshaltung, sich auf den Boden auszustrecken, naja, auf dem Bauch zu liegen, vor Gott zu liegen, so wie es auch in der Bibel beschrieben steht. Irgendwann mischt sich dann dieser Fernmeldetechniker, der die ganze Zeit noch dabei war, das Telefon zu reparieren, ein und sagt, also ich habe am besten gebetet, als ich einmal an einem Telefonmasten hing, und zwar Kopf nach unten mit dem Fuß eingeklemmt. Da konnte ich am allerbesten beten. Gebetspraxis kann ganz unterschiedlich aussehen. Das sehen wir in dieser kleinen Anekdote hier. Beten kann man ganz unterschiedlich. Ja, in solchen brenzligen Situationen, aber auch im ganz normalen Alltag. Beten kann ich alleine, aber auch gemeinsam mit anderen. Abends im Bett vielleicht, den Tag noch mal Revue passieren lassen. Vielleicht aber auch morgens, wenn ich stille Zeit mache, dass ich da in Ruhe ins Gebet kommen kann. Am Essenstisch, vielleicht im Hauskreis mit anderen. Wenn ich draußen bin in der Natur, dass ich dann besonders gut mit Gott reden kann. Vielleicht zurückgezogen im eigenen Kämmerlein. Kurze Stoßgebete vielleicht, aber vielleicht auch lange und intensive Gebete. Also ganz unterschiedlich kann Gebet aussehen. Es gibt verschiedene Formen des Gebets, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Inhalte. Ja, also nicht nur die Frage, wie bete ich, sondern auch, was bete ich. Heute ist der Sonntag Rogate. Rogate ist auch ein Imperativ, heißt betet. Ja, und genau um das Gebet soll es heute gehen, und zwar auch um die richtige Gebetspraxis. Denn was die richtige Form des Betens ist, das haben sich damals die Jünger gefragt. Und sind damit zu Jesus gekommen und haben diese Frage auch gestellt. Und natürlich kannten die Jünger die jüdische Gebetspraxis ganz genau. Damit sind sie groß geworden, das haben sie auch ausgeübt. Und Jesus mit Sicherheit auch. Aber sie haben auch erlebt, dass Jesus es auch etwas anders macht. Dass Jesus noch anders betet, anders zu Gott kommt. Und die Jünger waren neugierig geworden. Und sie waren ja auch auf dem Weg, Jesus nachzufolgen und immer mehr so zu leben, wie Jesus es vorgemacht hat. Also wollten sie auch wissen, wie Jesus betet. Was macht Jesus, wenn er da zu seinem Vater kommt und mit ihm spricht? Also kommen die Jünger zu Jesus und bitten ihn, Herr, lehre uns beten. Unser Predigtext steht in der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Das ist im 6. Kapitel. Die Verse 5 bis 13. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegel die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin. So machen es die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns das Brot, das wir für heute brauchen, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Und stelle uns nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen. Herr, lehre uns beten. Mit dieser Bitte kommen die Jünger zu Jesus und Jesus antwortet. Ganz spannend ist es, einmal sich anzuschauen, worauf Jesus hier Bezug nimmt. Also was denn die Praxis damals in Israel war, die Jesus und auch die Jünger vor Augen hatten. Zum einen spricht nämlich Jesus hier von den Heiden und ich glaube, Luther sagt, das Geplapper der Heiden. Ja, hier steht, dass die Heiden einfach ganz, ganz viele Worte benutzen. Die Heiden, das sind die, die keine Juden waren. Und vor Augen hatten sie vor allen Dingen die Römer, weil die Römer ja Israel besetzt hatten. Ja, die haben sie jeden Tag gesehen und auch ihre Art, ihren Glauben zu leben, zu beten, auch das haben sie immer wieder gesehen. Und bei den Römern war das so, dass das... dass die Sorge hatten, dass ihre vielen Götter, die sie hatten, dass die Götter sie nicht hören würden, ja, sich nicht für sie interessieren würden und dass es darum ging, so viele Worte wie möglich zu machen. Ja, also wirklich richtig auf die Götter einzureden, einzuplappern. Also viele, viele Worte. Und das wurde auch öffentlich gemacht, so dass das auch viele mitbekommen haben. Und diese vielen Worte, die benutzt wurden, die galten als so eine Art Zaubermittel sozusagen, um die Götter zu erweichen, dass die Götter auf sie hören. Das war das eine, das waren die Heiden, die Gebetspraxis der Heiden. Und das andere waren natürlich die Juden, so wie Jesus und die Jünger auch aufgewachsen sind und es praktiziert haben. Da gab es ganz feste Gebetszeiten und in diesen Gebetszeiten wurden verschiedene Gebete gesprochen. Und diese Zeiten... die mussten eingehalten werden. Und so ist es ganz spannend, dass es auch Bestimmungen gibt, wie man betet, wenn man zum Beispiel gerade auf einem Esel reitet oder wenn man auf einem Schiff unterwegs ist oder auf einem Karren sitzt, weil nämlich die Gebete zu diesen bestimmten Zeiten passieren mussten und die Leute aber natürlich auch ihren Alltag gelebt haben und ihr Tagesgeschäft verrichtet haben. Das heißt, auch an Ort und Stelle, wo sie auch waren, wurde gebetet. Das heißt, auch diese Gebete der Juden waren durchaus öffentlich. Ja, dass die Öffentlichkeit des Gebets tatsächlich sehr selbstverständlich war zu der Zeit von Jesus. Anders als das heute hier bei uns ist. Ne? So selbstverständlich ist es nicht, dass ich irgendwie beim Netto stehe und dann sehe, dass da jemand steht in der Gemüseabteilung und betet. Das ist mir zumindest noch nicht passiert. Also so öffentlich ist es bei uns nicht und das war damals noch was anderes. Die Gebetsübungen, die in dem jüdischen Glauben zu der jüdischen Frömmigkeiten gehörten, waren so bestimmte Gebete, die sie immer wiederholt haben. Eins ist zum Beispiel das 18-Bitten-Gebet. Das ist ziemlich lang, ungefähr 10-mal so lang wie das Vaterunser. Das wurde 3-mal hintereinander wiederholt. Dann gab es das jüdische Glaubensbekenntnis, was dann 2-mal wiederholt wurde. Und so gab es mehrere Gebete, die eine bestimmte Anzahl hintereinander gesprochen wurden. Und diese Gebete, das ist viel, viel Titel von Gott und viel, wie Gott ist. Es ist teilweise wenig konkret und wenig persönlich, diese Gebete. Und es hat nicht so viel mit Beziehungen zu tun. Diese Gebete wurden sozusagen einfach immer runtergesprochen. Und das, also die Römer, aber auch die Juden, wie die gebetet haben und ihre Frömmigkeit gelebt haben, das hat Jesus vor Augen gehabt und ja teilweise auch selber praktiziert. Und nun lebt er aber noch eine andere Art des Betens vor. Ja, also er muss es ja irgendwie anders gemacht haben, sonst wären die Jünger ja nicht auf ihn zugekommen und hätten ihn gefragt, wie betest du, lehre uns das Beten, wie machst du das? Also eine neue Gebetspraxis mit einer tatsächlich neuen Perspektive, die da eröffnet wurde. Das war nämlich ganz neu, dass es bei Jesus um die Gottesbeziehung geht. Dass es ihm wichtig ist, dass der Einzelne in Beziehung zu Gott tritt, im Gebet. Und dass Gott und Mensch eine Beziehung miteinander haben. Und Jesus, als er jetzt gefragt wird oder aufgefordert wird, Herr, lehre uns das Beten, nimmt er erstmal Bezug auf den Kontext, auf das Umfeld, auf das, was die Jünger jeden Tag gesehen haben und hat seine Art zu beten ein bisschen in Abgrenzung dazu beschrieben. Also er geht auf diese beiden Sachen ein, einmal die Öffentlichkeit. Schon gesagt, das Gebet war sehr, sehr öffentlich zu der damaligen Zeit. Und Jesus warnt davor. Also in meiner Bibel steht, dass es war davor, scheinheilig zu sein. Scheinheilig ist tatsächlich ein starkes Wort dafür, wenn wir uns das wirklich so, wenn wir das so hören, scheinheilig. Bei Luther steht, er war davor, heuchlerisch zu sein. Heuchler zu sein. Also, dass diese öffentliche Gebetspraxis natürlich auch die Gefahr birgt, dass man darauf achtet, was denken denn die anderen gerade über mich. Ja, dass man auch zeigen will, hier, guck mal, wie gut ich beten kann. Guck mal, wie fromm ich bin, ja, und wie gut ich meine Gebete hier aufsage. Das ist etwas, was Jesus verurteilt. Das kommt auch noch mehrfach vor, auch in Gleichnissen vor. Das ist etwas, was er nicht gutheißen kann. Und dieses Wort Scheinheilige oder auch Heuchler kann man auch übersetzen mit Schauspieler. Schauspieler, finde ich, passt auch ganz gut. Es geht nicht darum, beim Beten eine Rolle zu spielen. Und es geht schon gar nicht darum, irgendwelche Zuschauer zu begeistern. Ja? Es geht nicht darum, eine Maske aufzusetzen und irgendeine Rolle zu spielen, sondern es geht darum, Gott zu begegnen. Und zwar tatsächlich ungeschminkt Gott zu begegnen im Gebet. Und nun gibt Jesus eine Hilfestellung, da herauszukommen aus dieser Öffentlichkeit und dieses Gefühl, eine Rolle spielen zu müssen. Und er sagt, raus aus der Öffentlichkeit, rein ins Zimmer. Bei Luther steht hier das Kämmerlein. Ja? Und das, wenn wir uns das Haus damals, so ein klassisches Haus in Israel vorstellen, gab es das Kämmerlein, und zwar war das die Vorratskammer. Und die Vorratskammer hatte zwei Besonderheiten. Zum einen war das der einzige Raum im Haus, der abgeschlossen werden konnte. Tatsächlich, um die Vorräte zu schützen, ja, auch vor Tieren und so, konnte man das gut abschließen. Und das zweite war, es gab kein Fenster. Ja, also das heißt, wenn hier von dem Kämmerlein gesprochen wird, dann geht es darum, sich zurückzuziehen und wirklich allein mit Gott zu sein. Ohne Ablenkung, ohne Öffentlichkeit, dass tatsächlich nur Gott zählt in dem Moment. Dass man in Ruhe Gott begegnen kann, ganz in Ruhe mit Gott in Beziehung treten kann. Darum geht es Jesus, und von Jesus wird ja auch beschrieben, dass er immer wieder in die Einsamkeit geht, um mit seinem Vater ins Gespräch zu kommen, um Zeit mit ihm zu verbringen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Jesus Gebetsgemeinschaften verurteilt, ja? Wenn wir im Gottesdienst gemeinsam beten oder im Hauskreis oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass wir den Fokus richtig setzen. Dass wir uns nicht Gedanken darum machen, was denken jetzt die anderen, wenn ich so oder so bete, sondern dass ich mich nur auf Gott konzentriere, auf meine Zeit mit Gott, auf mein Gespräch, auf meine Beziehung mit Gott. Heute würde Jesus vielleicht zu uns sagen, wenn du betest, dann zieh dich zurück und mach das Handy aus. Ja? Mach das Telefon aus, den Computer, den Fernseher, was auch immer. Keine Ablenkung. Mach all das aus. Und nimm dir Zeit. Hab keine Zeitnot, dass du denkst, in 5 Minuten musst du schon wieder los. Ja? Keine Masken, sondern nur du und Gott. Gott und du. Deine Beziehung, deine Gottesbeziehung, die du ganz in Ruhe pflegen kannst. Denn darum geht es, um die Beziehung zu Gott. Und das Zweite, was Jesus hier kritisiert, ist das Geplapper, so steht es bei Luther, ja, das Geplapper der Heiden. Also wie gesagt, die Römer, die haben viele, viele Worte gemacht, weil sie die große Sorge hatten, dass die Götter sie ansonsten überhaupt nicht hören würden und gar nicht wahrnehmen würden, weil sie auch das Gefühl haben, die Götter interessieren sich nicht so besonders für die Menschen. Und hier sagt Jesus jetzt ganz deutlich, bei Gott ist das was anderes, bei meinem Vater ist das was ganz anderes, er hört zu. Und zwar immer und überall hört er zu. Weil er sich nämlich für uns Menschen interessiert. Weil er dich nämlich kennt. Und weil er auch weiß, was du möchtest. Weil er weiß, was du brauchst. Und das ist das Besondere und das ganz Neue, was die Jünger auch immer wieder erfahren. Dass Gott ein Gott ist, der sich für den Menschen interessiert. Und sich zuwendet zu jedem einzelnen Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus vielleicht auch an diese jüdischen Gebete denkt, die immer wieder so runtergesprochen wurden. Dass da natürlich auch die Gefahr ist, dass man das als eine Art Pflicht ansieht, diese Gebete möglichst schnell einmal runterzurattern, aber dass man nicht mit dem Herzen ganz dabei ist. Dass also auch diese Gebete nicht so die Möglichkeit bieten, tatsächlich in Beziehung zu Gott zu treten. Und dann stellt Jesus den Jüngern ein neues Gebet vor. Also sie bitten ihn, Herr, lehre uns beten. Und er sagt wieder, es ist auch eine Art Standardgebet sozusagen, es ist das Vater unser. In wenigen Sätzen ist das Wesentliche hier gesagt. Und das Vater unser, es bietet die Möglichkeit, konkret zu werden vor Gott. Also konkret auch um die existenziellen Bedürfnisse zu bitten, also das, was wir wirklich brauchen, und auch Gott damit nahe zu kommen, in Beziehung mit ihm zu treten. Also ich brauche gar nicht so viele Worte, sagt Jesus, weil Gott dich doch kennt. Und weil Gott doch weiß, was du möchtest, weil Gott weiß, was dir wichtig ist und weil Gott vor allen Dingen weiß, was du brauchst. Aber da dürfen wir nicht auf eine falsche Fährte kommen, denn das Vaterunser lautet nicht, Vater unser im Himmel, du weißt ja, was ich brauche. Amen. Das wäre ein bisschen kurz gefasst. Also, dass Gott weiß, was ich brauche, ja, das heißt ja nicht, dass ich nicht darum bitten sollte. Ich habe einmal den Satz gelesen, Gott weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn darum bitten. Aber er möchte uns geben, wenn wir darum bitten. Noch einmal. Gott weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn darum bitten, aber er möchte uns geben, wenn wir darum bitten. Das haben wir gerade von Heike im Lesungstext auch gehört. Ja, dieses beharrliche Gebet immer wieder nachzufragen. Die bittende Witwe, die Geschichte erzählt Jesus auch, die steigt dem König fast aufs Dach da, um ihren Willen zu kriegen, bis der letztlich nachgibt. Auch Paulus, von dem wird immer wieder beschrieben, dass er beharrlich ist im Gebet, dass er ohne Unterlass betet und zwar in allen Situationen, mögen sie noch so schwer sein. Das heißt, Gebet ist total wichtig und für Jesus ist es unerlässlich. Wir können uns nicht rausreden und sagen, Gott weiß ja eh, was ich brauche, da muss ich mir jetzt nichts sagen. Das Wichtige ist nämlich, mit Gott in Beziehung zu treten. Also, es geht um eine Gottesbeziehung. Es geht darum, dass ich Zeit mit Gott habe, dass ich mit Gott rede und auch, dass ich zuhöre, was Gott mir sagen kann. Das Kontemplative hatten wir gerade von Henrike. Also, dass ich auch höre, dass ich mich Gott hinhalte und höre, was er mir sagen möchte. Also, es geht darum, mit Gott zu sprechen, aber nicht mit irgendeinem sinnlosen Geplapper, auch nicht irgendwelche inhaltslosen Floskeln, sondern ganz konkret mit ihm zu sprechen. Mit Gott, der mich kennt und der mich liebt und der uns nahe ist. Gott, der unser Vater im Himmel ist. Und damit geht dieses Vaterunser schon los und das ist einer der ganz, ganz besonderen Gedanken und Neuerungen in diesem Gebet, was Jesus hier den Jüngern eröffnet. Dass es startet mit unser Vater im Himmel. Wir dürfen ihn Vater nennen. Die Jünger damals dürfen ihn Vater nennen und wir heute auch noch. Und das war damals total neu und ganz besonders. Im Alten Testament, was ja tatsächlich der deutlich dickere Teil der Bibel ist, wird Gott ganze 11-mal Vater genannt. Aber auch nicht als Anrede, sondern mehr, dass gesagt wird, Gott ist wie ein Vater. 11-mal in diesem dicken Buch. Ja. Und im Neuen Testament, durch Jesus, wird Gott 155-mal Vater genannt. Und zwar auch als Anrede, dass er mit Vater angeredet wird. Und bei Jesus geht es sogar noch über Vater hinaus. Es steht hier Abba, dann also immer wieder wird Abba gesagt, das heißt Papa. Das ist die Koseform. Also so nah dürfen wir Gott kommen, dass wir ihn Papa nennen dürfen. Und das ist etwas ganz Besonderes, vor allen Dingen in der damaligen Zeit, wo Gott so weit weg erschien. So weit weg, wenn man nicht das Gefühl hatte, Gott kommt einem so nah. Und durch diese Anrede, ja, dass wir ihn Vater, Papa nennen dürfen, ändert sich auch für die Jünger damals alles. Also plötzlich stehen sie in der Beziehung zu Gott, also eine Vater-Kind-Beziehung. Und für uns ist es genau das Gleiche. Wenn wir ihn Vater, wenn wir ihn Papa nennen, dann treten wir in Beziehung mit ihm. Er ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Also wir treten in eine Gottesbeziehung. Und für die Jünger damals, wie gesagt, war das neu, weil es eine persönliche Beziehung wird plötzlich. Gott ist nicht mehr ganz weit weg, sondern Gott kommt ganz nah. Und es gibt eine ganz persönliche, vertraute Beziehung untereinander. Ein Theologe, Helmut Thielicke heißt er, Der hat mal den Satz geschrieben: In Jesus wird uns die unbeschreibliche Überraschung zuteil, dass wir einen Vater haben, der uns liebt. Dass es eine Schulter gibt, auf die wir alle Sorgen laden dürfen. Dass ein Auge über uns wacht, das allen Jammer und alle Sehnsucht sieht. Dass ein Ohr auf uns hört, das selbst Seufzen und Schweigen zu deuten vermag. Genau das zeigt Jesus uns und auch hier im Vaterunser. Gott ist da. Er ist jederzeit ansprechbar und er interessiert sich für uns. Wir sind ihm wichtig. Und dieses Vaterunser bietet sozusagen so ein Grundmuster für das Gespräch mit Gott, ja, für das Gespräch zwischen Gott und Mensch. Es bietet die Möglichkeit, dass ich mein Lob, meinen Dank, aber auch meine Klagen und meine Bitten mit hineinlege, ohne dass ich große Worte machen muss. Und natürlich ist das freie und das ganz persönlich formulierte Gebet total wichtig, dass ich so mit Gott spreche, wie ich es auf dem Herzen habe und es ganz frei formuliere. Das ist auch nichts, was Jesus verurteilt, ganz im Gegenteil. Genau das soll gelebt werden, auch für eine persönliche Gottesbeziehung. Aber es gibt einfach auch Momente, da fehlen mir die Worte. Da weiß ich selber nicht, was ich beten soll. Da weiß ich selber nicht, was ich überhaupt will, was ich bitten könnte. Und das Vaterunser bietet uns die Möglichkeit, trotzdem zu beten. Ja, wenn mir die eigenen Worte fehlen, kann ich so vor Gott kommen und kann sagen, dein Wille geschehe. Gott, dein Wille geschehe. Und zum anderen stellt uns dieses Gebet in eine Gemeinschaft. Denn Jesus fängt nicht an mit mein Vater, sondern unser Vater. Ja, da ist es nicht das Kämmerlein, sondern da ist es die Gemeinschaft wieder. Unser Vater, das vereint uns als eine Familie Gottes, dass wir gemeinsam zu Gott beten können. Und die ersten drei Bitten in dem Vaterunser beziehen sich nur auf Gott. Also Gott wird an allererste Stelle gestellt. Ja, wir geben ihm die Verantwortung an ihm ab und akzeptieren, dass er Gott ist und dass es nach seinem Willen geschieht. Also dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die Interessen von Gott werden vorangestellt in diesem Gebet. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, sich das deutlich zu machen. Ja? Es geht darum, dass was Gott möchte. Und dann erst folgen die Anliegen des Menschen. Ja? Dann geht es um die Bedürftigkeit von uns, dann die hier auf dieses irdische Leben zielen. Also einmal das tägliche Brot. Es geht tatsächlich um diese leiblichen, ganz konkreten Bedürfnisse, um die wir bitten können. Das Essen für jeden Tag. Und dann kommt, vergib uns unsere Schuld. Vom Leib geht Jesus jetzt über auf die Seele, denn das ist genauso wichtig, dass wir für unsere Seele bitten. Und die Sündenvergebung von Gott geschieht im Zuge dessen, dass auch wir unserem Nächsten vergeben. Also Vergebung von uns, aber auch von Gott. Und dann folgen, führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Also ich mach mir klar, wie schwach ich bin. Ich mache mir klar, dass es das Böse in dieser Welt gibt und wende mich hilfesuchend an Gott. Und in dem Vertrauen darauf, dass er da ist, dass er mir hilft und dass er sich nicht abwendet. Egal, wie schwierig die Situation auch sein mag, in der ich bin. Das Vaterunser, da steckt unglaublich viel drin. Also zu jeder einzelnen Bitte könnte man eine eigene Predigt machen. Das erspare ich euch jetzt heute Morgen hier. Ich wollte nur sagen, es ist so viel drin. Und es ist so wertvoll, dieses Gebet. Und Jesus macht ganz deutlich, worum es ihm hier geht. Es geht ihm um die Beziehung zu Gott. Er möchte, dass seine Jünger und auch, dass wir Gott begegnen. Dass wir mit ihm in Beziehung treten. Dass wir mit ihm sprechen. Ja, denn Kommunikation ist wichtig. Ich denke, das wissen wir alle. Eine Ehe, in der nicht miteinander gesprochen wird, ist einfach schwierig. In Freundschaften ist das so. Aber auch mit Kollegen, wenn man miteinander redet, dann ist es eine ganz andere Basis. Ja, dann wird die Beziehung viel intensiver. Und das Miteinander deutlich einfacher. Also Kommunikation ist wirklich wichtig und das ist bei Gott genauso. Wenn ich mit ihm spreche, dann pflege ich die Beziehung. Dann verbringe ich Zeit mit ihm. Rede mit ihm, aber höre auch auf das, was er mir sagt. Also das Vaterunser bietet eine Möglichkeit dafür, mit Gott in Beziehung zu treten, aber es birgt natürlich auch eine Gefahr, denn es ist nicht anders als bei dem 18-Bitten-Gebet oder sowas. Es ist ein Standardgebet, das uns so vertraut ist, den meisten von uns wahrscheinlich, dass wir es auch einfach so runterrattern können. Und ich kenne das selber von mir, dass wenn ich das Vaterunser bete, dass meine Gedanken abschweifen. Ja? Dass ich dann hier schon mal überlege, mit wem könnte ich gleich beim Kirchencafé reden? Was gibt es eigentlich zu Mittagessen? Und so, dass ich an alles denke, nur nicht an Gott in dem Moment. Und das ist eine Schwierigkeit und eine große Gefahr. Und das erfordert einfach Disziplin von uns. Dass wir tatsächlich mit unserem ganzen Herzen bei Gott sind, wenn wir diese Worte beten und genau das auch so meinen, was wir beten. Ganz bewusst. Weil dieses Gebet nämlich ein besonderer Schatz ist. Und das ist etwas, das müssen wir uns, glaube ich, immer mal wieder klar machen. Wissenschaftlich ist tatsächlich bewiesen, dass dieses Gebet auf Jesus zurückgeht. Ja, dass es von Jesus überliefert wurde bis hin heute hier zu uns. Das heißt, wenn wir das beten, dann beten wir wirklich mit den Worten von Jesus. Ich meine, das ist doch wirklich toll. Wie wunderbar ist das, oder? Dass wir die Worte von Jesus benutzen können und so zu unserem Vater im Himmel sprechen können. Und es verbindet uns Christen, nicht nur hier in Meinersen, sondern auf der ganzen Welt. Denn das Vaterunser wird in sämtlichen Sprachen gebetet. Ja? Und so verbindet es uns als eine weltweite Christenheit, dass wir gemeinsam mit den Worten von Jesus zu unserem Vater im Himmel sprechen können. Also wirklich wertvoll. Rogate, betet. Es geht um das Gebet. Und ob wir nun das Vaterunser beten oder ob ihr vielleicht ein anderes Lieblingsgebet habt, was ihr zu einer bestimmten Zeit immer wieder betet. Oder ob es das Gebet ist, was frei aus eurem Herzen kommt. Bei alledem geht es darum, Gott zu begegnen. Bei alledem geht es darum, mit ihm, mit Beziehung zu treten, mit ihm Zeit zu verbringen. Es geht darum, dass ich eine Beziehung habe zu meinem Vater im Himmel und dass ich diese Beziehung auch pflege. Und deshalb dürfen wir beten. Wir dürfen beten, weil wir einen Vater haben, der uns liebt. Und weil da eine Schulter ist, auf die wir all unsere Sorgen laden dürfen. Weil da ein Auge über uns wacht, das allen Jammer sieht, den wir hier ertragen müssen. Und weil ein Ohr auf uns hört, das selbst unser Seufzen und Schweigen versteht, auch selbst, wenn wir es manchmal selber nicht verstehen. Wir dürfen beten. Amen.